findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Mich außerordentlich, dass ich heute nicht alleine moderieren darf, sondern wieder meinen Co-Moderator dabei habe, nämlich Eliot Belmadani. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier nochmal co-moderieren darf.
Und wir freuen uns nämlich, dass wir heute als Gästin Lina Kolleck haben. Jeder kennt es wahrscheinlich oder kennt sie im Moment. Sie geht tatsächlich ganz stark auch durch die Medien aufgrund des Buches, was du ja auch jetzt kürzlich erst veröffentlicht hast. Aber ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, hier im Podcast mit uns auch heute zu sprechen. Und sag herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Vielen Dank.
Wir haben ja tatsächlich so ein bisschen spezielles Intro, nämlich dass wir auch so ein bisschen reingehen wollen, mit welche drei Hashtags würden dich denn persönlich am besten beschreiben? Und vielleicht starten wir damit durch und gucken mal, wohin uns tatsächlich die Hashtags bringen.
Also ein Hashtag wäre auf jeden Fall soziale Netzwerke, weil ich dazu schon ewig lange forsche und mich sehr stark mit diesem Thema beschäftige, auch jetzt mittlerweile privat sehr stark beschäftige. Ein Hashtag ist Kinder und Jugend. Das sind zwei Wörter. Geht durch, oder?
Geht durch.
Dadurch, dass war schon immer, also ich bin schon immer hatte schon mein Leben lang, auch als ich ein Kind war, viele andere Kinder um mich herum. Und das ist mein Leben lang auch so geblieben und das finde ich wunderbar. Und noch dazu habe ich das große Glück, auch mit und über Kinder und Jugendliche forschen zu dürfen. Und ein dritter Hashtag ist, der mich beschreibt, sind Bücher, denn ich war schon immer ein sehr starker Bücherwurm und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich jetzt mal die Chance bekommen habe, ein erstes populärwissenschaftliches Buch zu schreiben, das nicht nur so ein akademisches Buch ist und nur von anderen Akademikern gelesen wird oder ein Journalartikel, der eben nur darauf abzielt, besonders hohen Hirschfaktor zu bekommen oder besonders häufig zitiert zu werden, sondern mal ein Buch, das eben alle ansprechen soll. Und von jung bis alt hoffe ich, dass viele etwas rausziehen können.
Danke, da können wir doch ganz gut reinstarten. Nina, wie kommt man dazu, dass man irgendwann sagt, man beschäftigt sich tatsächlich wissenschaftlich mit dem Thema Social Media? Wie bist du da hingekommen?
Ich bin, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich dahin gekommen. Also ich habe schon immer über soziale Netzwerke und Beziehungen geforscht, aber zu einem Zeitpunkt, klar, Beziehung, Bindung spielt natürlich schon immer eine Rolle für Kinder und Jugendliche, aber ich habe mich vor allem mit der sozialen Netzwerkanalyse dem Thema genähert. Das ist eine Methode, die ist sehr, sehr spannend, weil sie eben anders als so die traditionelle Statistik davon ausgeht, dass wir nicht immer nur die Individuen fokussieren können und die Attribute und das Ganze aggregieren, sondern dass letztlich für die Welt, gerade die soziale Welt, entscheidend ist, die Beziehungen und die Interaktion zwischen den Individuen und man die Individuen gar nicht so losgelöst betrachten kann und auch ihre Eigenschaften, also ob man Mann, Frau ist oder welches Alter man hat etc., das sind dann so die Eigenschaften von Individuen und dass man die nicht losgelöst betrachten kann von ihrem Kontext, weil wir immer als Individuen ja auch Teil des Ganzen sind. Also wir haben zwar unsere Identität und grenzen uns ab von unserem Umfeld im gewissen Maße, aber wir sind auch Teil des Umfelds und unsere Identität besteht eben auch aus Teilen unseres Umfelds und ist so klar gar nicht trennbar. Und der sozialen Netzwerkanalyse gelingt es eben so auf mathematisch komplexen Weg, das Ganze dann zu modellieren Und dadurch, dass sich die Technik so weiterentwickelt hat und die Computerkapazitäten, konnte man plötzlich ganz umfangreiche Netzwerkdaten gewinnen. Und was habe ich gemacht? Weil es extrem umfangreich ist, selber Netzwerkdaten zu erheben, habe ich angefangen, auf Social Media Daten zu erheben. Das war nämlich am Anfang noch ganz einfach möglich. Es gibt ja auch ein Gesetz, das sagt, dass uns Forschern das eigentlich zustehen sollte, diese Daten, die da immer produziert werden. Es hat sich leider geändert bei vielen Plattformen mittlerweile, aber ich habe dann eben angefangen mit dem Team natürlich, mit Kolleginnen und Kollegen und international so Daten zu erheben von Twitter zum Beispiel damals oder auch so von anderen Plattformen, um dann eben millionenfache Daten auswerten zu können, globale Daten und nicht mehr nur noch so kleine Netzwerke von, weiß nicht, 1000, 2000 Personen. Und das war so das Thema und damals war Social Media noch gar nicht so, ist noch gar nicht so eingeschlagen bei uns Menschen. Und damit habe ich mich also beschäftigt und dann plötzlich gemerkt, boah, hier passiert ja ganz schön was. Also bei Twitter ging es ja dann eigentlich los. Na, alle waren dann irgendwie auf Twitter und haben sich da ausgetauscht und man merkte, plötzlich bilden sich da Strukturen heraus, die gar nicht mehr so was mit dem physischen Leben zu tun haben, weil man plötzlich sieht, dass vielleicht ganz andere Personen hier einflussreich sind, als Personen, von denen man vorher den Einfluss erwartet hätte, also so bei politischen Strukturen zum Beispiel, also dass man ja Einfluss doch über Bindung, über Vertrauen, über Beziehung ausübt und nicht unbedingt über Hierarchien. Und dann schwappte das so über, dass ja eben Plattformen wie TikTok und Instagram immer einflussreicher wurden und vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen, ne? Auch WhatsApp kam ja später zum Beispiel als Form dazu, wobei WhatsApp am Anfang einfach nur ein Ersatz für SMS war, muss man auch mal so sehen, ne? Erst jetzt sich das ja so weiterentwickelt hat. Und das entwickelte sich mit einer Dynamik und gab dann in der Pandemie eben diesen extremen Einbruch, dass plötzlich soziale Medien für Kinder und Jugendliche so wichtig wurden und so einflussreich wurden, dass ich merkte, okay, ich muss mir das Ganze nochmal wirklich nochmal anders anschauen. Hier passiert etwas, hier ändert sich die Welt und es sieht so schleichend von außen aus, aber das hat doch wirklich gravierende Auswirkungen für unser Zusammenleben. Und so bin ich dann eben dazu gekommen, mir eben auch den Einfluss von Social Media auf Kinder und Jugendliche anzuschauen.
Ich finde, du hast jetzt eine ganze Menge erzählt mit, wie sozusagen der Weg dahin war. Gleichzeitig hast du sehr stark in Fokus genommen, natürlich Kinder und Jugendliche, wo ja auch im Moment medial extrem der Fokus darauf liegt. Warum nimmt eigentlich keiner Erwachsene in diese Forschung mit auf? Nämlich, wie
also ich habe tatsächlich auch Erwachsene aufgenommen.
Tatsächlich.
Und ja, nee, das ist wirklich spannend. Also das ist eher die mediale Berichterstattung. Also in der Forschung nehmen wir tatsächlich auch Erwachsene mit rein. Und wir wissen ja auch, dass Erwachsene waren ja die Ersten. So Twitter wurde ja vor allem von Erwachsenen bespielt. Und die hörten ja dann teilweise auch gar nicht mehr auf und fingen dann an, auch sich nur noch bei Twitter über politische Dinge zu informieren etc. Und in unseren Daten, klar, in der Trendstudie Jugend in Deutschland, da schauen wir uns nur junge Menschen an, aber in anderen Studien, die ich durchführe, die medial vielleicht nicht so präsentiert werden, weil wir ja auch nicht so die starke Pressearbeit da im Rücken haben, da sehen wir uns auch das Verhalten von Erwachsenen an. Und deswegen finde ich auch, dass man hier, klar, Kinder und Jugendliche verdienen nochmal einen anderen Schutz. Das ist ganz klar, gerade auch vor den extremistischen und sexualisierten Inhalten etc. Aber bei Erwachsenen sehen wir auch hochproblematische Tendenzen, gerade auch was eben unseren demokratischen Zusammenhalt angeht und was extremistische Einstellungen angeht. Da sind nicht unbedingt die Jungen, die da schon eher durch wahrscheinlich auch die mediale Aufmerksamkeit einen immer kritischeren Umgang auch zeigen, sondern da sehen wir eben auch, und der Rechtsruck, muss man ja auch einfach mal sagen, das sehen wir auch in den Daten, der betrifft nicht die Jungen am meisten, der betrifft auch die Jungen, aber da ist eine ganz andere Generation, nämlich zum Beispiel meine Generation, ist da tatsächlich am schlechtesten aufgestellt. Von daher, und auch was die Social-Media-Sucht angeht, das haben wir jetzt nur bei den 14- bis 29-Jährigen erhoben. Aber meine Vermutung wäre, dass die bei den Erwachsenen und sogar auch bei älteren Leuten, die schon in Rente sind, dass es da tatsächlich auch übel aussieht.
Was mich ja total interessieren würde, wenn wir uns diese Debatte so um das Social-Media-Verbot unter anderem angucken, da habe ich das Gefühl, dass alle mal so ein bisschen aus ihrem Bauch ihre Intuition in die Welt hinausblasen. Gibt es Daten, die du gefunden hast, die total unintuitiv sind und vielleicht total überraschend für jemanden, der das jetzt hier zum ersten Mal hört?
Mm. Auf jeden Fall. Also, du meinst jetzt in den Daten zu Extremismus oder zu
Genau.
Kindern und Jugendlichen?
Extremismus und Kinder und Jugendliche.
Also auf jeden Fall, also was auf jeden Fall sehr stark zunimmt gerade und was, glaube ich, an vielen vorbeigeht, sind Verschwörungserzählungen. Und zwar, und es wird immer so auf so einem sehr abstrakten Niveau diskutiert. Da wird nie mal so ganz konkret angeschaut, was heißt es denn konkret, sondern es ist immer abstrakt von irgendwie, ja, Verschwörungsgruppierung, die Rede etc., so dass viele damit gar nicht so richtig viel anfangen können. Aber wenn wir uns angucken, dass viele Kinder und Jugendliche auch sagen, ja, dass Impfungen in Wirklichkeit denken, dass mit Impfungen halt der Staat eigentlich manipulieren will oder dass Putin in einer Studie ein hoher Anteil an jungen Menschen sagt, Putin wird vom Westen zum Sündenbock gemacht, um von eigentlichen Problemen abzulenken und all diese Themen, wenn man sich das mal ganz konkret anschaut, dann muss man wirklich auch mal fragen, woher kommen denn diese spezifischen Verschwörungserzählungen her, warum verbreitet sich das denn so? Und was ich auch denke, also gerade wird ja sehr viel diskutiert über diesen Gender-Divide und das ist auch sehr präsent für viele, weil man eben sehr stark sieht, dass Männer tendenziell eher die AfD wählen mittlerweile und junge Frauen tendenziell eher die Linke und auch die politischen Einstellungen sehr stark auseinandergehen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Was wir uns aber wenig anschauen, ist, dass ja auch innerhalb der Geschlechter diese Polarisierung zu sehen ist. Also das zieht sich ja nicht nur zwischen die Geschlechter, als würden jetzt alle Jungs rechtskonservative und rechtsextreme Meinungen haben und die Mädchen linksliberale oder teils auch linksextreme Einstellung, sondern wir sehen ja, dass es auch innerhalb der Geschlechter diese starke Spaltung gibt. Bloß halt in dem einen, also bei den Jungs gibt es halt mehr, die eher ins rechte Spektrum tendieren und bei den Mädchen gibt es deutlich mehr, die eher ins linke Spektrum tendieren. Aber dass es halt eine starke Polarisierung gibt, das ist, glaube ich, auch ein Thema, das müssten wir uns einfach stark anschauen und das ja auch eine extreme Belastung darstellt für Kinder und Jugendliche, die heute aufwachsen. Wir hatten jetzt im Vorgespräch ja gesprochen über Hass, auch Hassmails und auch digitalen Hass, mit dem wir alle, auch Erwachsene, betroffen sind. Aber für Kinder und Jugendliche ist es ja nach meinem Gefühl fast schon normal, dass man da so einen Shitstorm bekommen kann oder eben so hasserfüllte Comments unter Posts, beziehungsweise in meinem Fall halt auch teilweise eben so Gewaltmails.
Ja, wie erlebst denn du das tatsächlich, wenn du jetzt mal an dich selber denkst mit deinen Aktivitäten? Kannst du das so bestätigen?
Ja, also tatsächlich bin ich sehr überrascht gewesen, wenn ich so von euch beiden höre, was ihr so bekommt. Weil, gut, einerseits bin ich ein Mann, das heißt, ich kriege andere Arten von Hass irgendwie im Internet ab. Aber gerade wenn man sich als junger Mensch so stark positioniert zur Politik, habe ich gerade den Eindruck, dass von Erwachsenen total viel Negatives kommt und sehr viele Erwachsene sehr viele Dinge schreiben, die sie vielleicht im echten Leben mir so nicht direkt ins Gesicht sagen würden. Deswegen finde ich das auch so spannend, wenn ich das tagtäglich sehe, wie radikalisiert oder polarisiert die Gruppen teilweise sind, mit denen ich auf Social Media interagiere, dann werde ich persönlich manchmal so ein bisschen frustriert oder zynisch. Und jetzt wäre natürlich irgendwie spannend, Nina, wie ist es denn für dich? Du beschäftigst dich damit, du kennst die Datenlage dazu. Frustriert dich das nicht teilweise, wie sich die Gesellschaft gerade entwickelt?
Also meinst du mich mit Nina, ne?
Ja.
Oder? Ja, also mir macht es Angst vor allem auch, wie sie sich entwickelt. Und ich frage mich auch, was da noch auf uns zukommt. Ich meine, alle in meinem Bereich, die jetzt in meinem Bereich forschen, die überlegen ja schon konkret, in welches Land sie dann ziehen werden, wenn es hier so weitergeht. Also das zeigt, denke ich mal, in welchem Punkt wir hier schon angelangt sind, dass es eben ja auch schon konkreter darum geht, müssen wir auswandern, müssen wir fliehen und welches Land gibt es denn überhaupt noch, wo man in Sicherheit leben kann und dann seine Meinung sagen kann, wenn die Entwicklung weiter so geht. Also von daher, es gibt da schon auf jeden Fall, es macht kein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei den Jungen. Also wir denken ja immer aus, also ich habe manchmal auch die Angst, dass wir immer denken, es wird alles schlimmer, es wird alles schlimmer. Alles wird ja nicht schlimmer, das wissen die ja auch. Aber so die politische Situation ist ja schon eine, die extreme Sorgen auch bereitet. Ich weiß nicht, wie das bei den jungen Menschen ist. Also ich weiß, dass meine Kinder zum Beispiel sich da weniger Sorgen machen als ich selber, und habe ja die Hoffnung, dass vielleicht bei den Kindern zumindest dieser Sorgenaspekt nicht so stark ausgeprägt ist. Die Daten sagen mir natürlich was anderes, die wir erheben, dass die Sorgen eben enorm sind bei jungen Menschen und auch die psychischen Belastungen als sehr hoch erlebt werden. Würdest du das auch bestätigen?
Ja, total. Also ich engagiere mich ja gerade in dem Bereich mentale Gesundheit, auch mit der Mental Health Kampagne der Bundesschülerkonferenz. Und ja, also zum einen sind Kriege ja eines der größten Faktoren, um die wir uns irgendwie Angst machen als junge Generation. Und gerade auch durch Social Media und durch diese politische Entwicklung haben wir immer das Gefühl, dass gleich der nächste oder der dritte Weltkrieg ausbricht, und können das einfach sehr selten irgendwie ein. Und was mich jetzt aber interessieren würde, weil du es eben aufgegriffen hast, was sind denn die Eigenschaften, die so ein Land mit sich bringen muss, um dahin zu fliehen? Also worauf achten die da denn?
Na, ich denke, also das ist ja jetzt eher eine persönliche Frage an mich, ne, oder beziehungsweise an mein soziales Umfeld, wo es eben diese Überlegung teilweise gibt, ob es dazu kommen wird. Beziehungsweise einige sagen ja auch, dass sie sich deswegen in den Medien nicht mehr äußern und auch verstecken mit Forschungsergebnissen und diese nicht mehr präsentieren, weil man eben als Wissenschaftler ja auch schon bedroht ist, nur alleine durch die Tatsache, dass man Forschungsergebnisse präsentiert. Das wissen wir unter anderem bei Medizinern, die ja kein politisches Wissen präsentieren, wie stark die auch schon konfrontiert werden mit Hassmails und bedroht sind. In unserem Fall ist es ja so, dass wir auch so, ja, politische Informationen, die Forschungsergebnisse haben, so dass sich viele Menschen noch mehr dazu aufgefordert fühlen. Also viele Personen, mit denen ich rede und ja auch sogar Politiker, ich meine auch unsere Bundesbildungsministerin meinte ja, dass wenn hier eine rechtsradikale Partei in die Macht kommt, muss sie Deutschland verlassen. Mit ihr habe ich jetzt darüber nicht gesprochen, aber mit vielen in meinem Umfeld, da sprechen wir schon darüber, was wir tun müssen. Und das Problem, also welche Eigenschaften hast du ja gefragt? Die Eigenschaften verlieren ja viele Länder. Das ist einmal, dass es eine freie Meinungsäußerung gibt. Und mit freier Meinungsäußerung meine ich nicht das, was jetzt manchmal diskutiert wird, dass es die angeblich nicht mehr gäbe, sondern es gibt sie in unserem Land. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Weil wenn ich jetzt hier meine Meinung äußere, dann werde ich draußen nicht erschossen wie in anderen Ländern. Wir können sie in Deutschland äußern, aber natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze. Und die Grenze ist die Menschenwürde. Also ich kann jetzt nicht anfangen, Menschenhass zu verbreiten oder auch Fake News zählen meines Erachtens dazu. Also wenn man bewusst wissentlich falsch informiert, das ist eine Grenze, die meine ich damit nicht, sondern freie Meinungsäußerung in dem Sinne, dass ich eben, wir sprechen ja hier auch über Social Media Verbot, dass ich sagen kann, ich bin für oder gegen Social Media Verbot, dass ich sagen kann, dass ich ja finde, dass der außerschulische Bildungssektor gestärkt werden sollte, dass ich bestimmte politische Entscheidungen nicht mittrage und andere aber sehr gut finde, etc. All diese Themen. Also das ist ein Punkt und ein anderer Punkt ist auch soziale Ungleichheit. Und die ist ja enorm in unserem Land, und zwar sowohl auf der finanziellen Ebene, also Erbschaften sage ich nur, das ist ja schon ein Thema, das sehr viele beschäftigt und auch sehr stark belastet, dass sie sehen, jemand, der eben reich geerbt hat, braucht sich eigentlich gar nicht mehr zu sorgen in dem Land und andere kämpfen ums Überleben. Ich denke auch, also Demokratie natürlich, die demokratischen Institutionen und unabhängige Gerichte, aber auch Gerichte, die ja so agieren, dass tatsächlich jeder vor dem Gesetz gleich ist und nicht das Gefühl erweckt wird, dass jemand, der eben besonders reich ist und sich besonders teure Anwaltskanzleien leisten kann, vor dem Gesetz eigentlich nichts zu befürchten hat, was aber leider also so extrem nicht Realität ist, aber schon von der Tendenz eine Realität ist, weil wir ja zum Beispiel sehen, dass eben Personen, die auch psychisch erkrankt sind, zum Beispiel, die immer mal wieder klauen, im Supermarkt eine Tafel Schokolade klauen, ja plötzlich hinter Gittern landen, weil sie ihre Strafen nicht zahlen können, während andere, die den Staat um Millionen oder Milliarden betrügen, ja am Ende nichts erfahren. Also eine Themen, denke ich, wenn ich bin aber zuversichtlich, das hört sich jetzt alles total schlimm an. ich denke, in der Demokratie gehört es auch immer dazu, dass wir Missstände aufdecken und kritisieren. Und es wird immer Missstände geben. Es wird nie die heile Welt geben, in der Einhörner rumspringen und weiß nicht, Süßigkeiten vom Baum wachsen, sondern es wird immer Themen geben, die kritisiert werden müssen und die bearbeitet werden müssen. Und es wird nie einfach sein, alles zu lösen. Auch Bildungsungleichheit zum Beispiel. Also es wird es immer in irgendeinem Maße geben. Und ich möchte aber in einem Land leben, in dem es auch darum geht, solche Probleme zu lösen und in dem sich Menschen zusammentun und sagen, hey, wir sehen diese Missstände und wir möchten sie gemeinsam lösen, weil es ist extrem ungerecht, und dann dafür kämpfen, sich einsetzen können und man eben auch diese Möglichkeiten hat. Und das sehe ich in Deutschland. Und das sehe ich als was ganz Positives, weshalb ich auch meinen Platz in Deutschland sehe jetzt. Die Angst ist halt da, dass genau diese Privilegien, die wir jetzt haben, eventuell abgeschafft werden könnten durch die eben Polarisierung und dadurch, dass dann eben extremistische Parteien eventuell an die Regierung kommen und genau diese Privilegien abschaffen könnten. Und darüber mache ich mir Sorgen. Und andere Länder, ja, da trifft das Gleiche zu. Also also wenn das vorliegt, das wäre ein Land, wenn ein Land es schafft, halt diese Privilegien noch beizubehalten und in Deutschland kommt eine extremistische Partei an die Macht, dann wäre das ein anderes Land. Da hoffe ich, dass mein Umfeld und ich dann eine Möglichkeit haben, dann von einem anderen Land aufgenommen zu werden.
Ja. Also es ist eindrücklich, was du beschreibst, und ich glaube, das ist auch allen bewusst ein Stückchen, und ich glaube, das nehmen wir auch, oder ich nehme es zumindest sehr, sehr stark wahr, was du jetzt auch angesprochen hast. Aber das, was wir auch sehen, und das hast du gerade davor gesagt mit dem Thema Social Media, mit dem Für und Gegen, was wir sozusagen haben, und gleichzeitig auch, wie laut diese Debatte da draußen geführt wird. Mhm. Und wir ja eigentlich nur noch um Altersgrenzen sozusagen diskutieren und gar nicht mehr darum, um was es eigentlich im Kern der Debatte gehen müsste. Und wir sehen da unsere Rolle sozusagen auch so ein Stück weit gar nicht mit Für und Gegen ein Verbot zu argumentieren, sondern es geht ja sehr viel stärker darum, wie befähigen wir denn Menschen. Ja. Also was braucht es denn, um sich tatsächlich auch dessen bewusst zu sein, was Social Media tatsächlich auch ist und welche Wirkmechanismen auch mit dahinter zu sein und welche Rolle wir als Gesellschaft auch in diesem Punkt mit einnehmen wollen. Und jetzt hast du gesagt, du forschst da drin, du siehst natürlich da Entwicklung, du kriegst die Entwicklung draußen auch direkt mit, indem Menschen auch mit dir in Interaktion gehen und auch Menschen dich für Dinge auch mit angreifen, wie du sie siehst, wie du sie vielleicht auch zuspitzt. Was macht es mit dir selber, wenn du diesen Diskurs auch so laut führen musst, der da im Moment draußen passiert?
Naja, ich finde gerade bei dem Thema Social Media Verbot, der wird so extrem einseitig und platt geführt. Es geht immer nur für oder gegen. Also man wird angerufen von Journalisten, sind sie für oder gegen Social Media Verbot? Und so wird der Diskurs auch geführt. Da wird nie mal geguckt, was ist eigentlich ein Social Media Verbot. Meines Erachtens ist der Begriff auch schon mal total falsch. Weil wenn man sich das mal anschaut, ist es gar kein Social Media Verbot, sondern einzelne Plattformen werden rausgepickt, noch nicht mal die gefährlichsten teilweise. Und da soll dann die Altersgrenze verschoben werden. Und zweitens, also es ist, und ich finde auch, man kann es auf einem anderen Niveau führen, diese Diskussion, ohne zu kompliziert zu werden. Es ist doch gar nicht so kompliziert, sich das mal anzuschauen. Und diese Debatte führt deswegen auch so am Kern vorbei, weil wir leben ja in einer postdigitalen Welt. Also Social Media ist da und Handys sind da und die werden auch nicht mehr weg sein. Und jetzt so diese Debatte, verbieten wir es Kindern oder nicht, ist irgendwie so ein bisschen am Kern vorbei. Also ich finde das Argument, ja, Kinder und Jugendliche verdienen halt einen extra Schutz und müssen gerade auch vor gefährlichen Inhalten nochmal anders geschützt werden als Erwachsene, ne? Das ist halt ein Punkt, weil das ist so, vor sexualisierten, vor gewaltverherrlichenden, vor extremistischen Inhalten müssen die extra geschützt werden. Aber schafft man das, indem man so eine Scheindebatte führt? Ich glaube nicht, deswegen positioniere ich mich da auch immer so, dass ich sage, ich denke, dieses Social-Media-Verbot, so wie es diskutiert wird, bringt nichts, sondern bringt eigentlich nur, dass wir am Kern einer Lösung vorbei diskutieren. Denn es gibt ja eine Lösung. Wir müssen Kinder und Jugendliche vor den Gefahren schützen und müssen gleichzeitig das Positive, was Social Media mit sich bringt, fördern. Weil Social Media ist ja gar nicht per se einfach schlecht, sondern es gibt ja total viele gute Dinge. Das ist auch so ironisch, dass so viele Erwachsene auf den sozialen Medien und zwar so aggressiv und so emotional diskutieren, warum sie jetzt unbedingt für ein Social-Media-Verbot für Kinder sind und selber wahrscheinlich gar nicht mehr davon lassen können, weiter darüber zu posten. Es ist so, ja, also es ist ziemlich ironisch, finde ich, ehrlich gesagt. Also, weil erstens sie dann nicht sehen, sie sind ja auch ein Vorbild und ja, zweitens sich dann man auch mal überlegen müsste, was wollen wir eigentlich? Wollen wir Kinder und Jugendliche wirklich schützen und wollen wir unsere Demokratie und das demokratische Zusammenleben schützen und welche Wege stehen uns da zur Verfügung? Und da sehe ich halt andere Wege viel aussichtsreicher. Ich habe das Gefühl, mit diesem Social-Media-Verbot wird die tatsächliche Lösung ja kaschiert. Keiner setzt sich dann mehr damit auseinander, was jetzt wirklich wirksam wäre. Und dann wirkt es so wie so ein ja, kleines Pflaster, das man draufklebt und dann bloß nicht weiter drüber reden, weil bloß nicht die Tech-Konzerne berühren. Und im Endeffekt führt es dazu, dass wir uns von den Tech-Konzernen weiter dominieren lassen. Sie schreiben mit an unserer Sozialisation. Sie schreiben mit an der psychischen Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen. Die schreiben mit an, ja, an unseren politischen Einstellungen. Die Tech-Konzerne, ja, das sind, die haben aber kein Interesse daran, dass wir hier in stabilen Demokratien mit gesunden Menschen leben. Das wissen wir ja auch. Weil sonst würden sie ja ihre Algorithmen offenlegen und auch nicht so diese suchtähnlichen Algorithmen da einsetzen, wenn es ihnen Anliegen wäre, hier die Demokratie und die psychische Gesundheit zu schützen. Ich denke nicht, dass Elon Musk und Co. halt wirklich daran gelegen ist. Und ja, hier wird da nicht so richtig was dagegen getan. Die Vermutung liegt auf der Hand, warum das so ist. Aber ja, die Debatte hier sollte, denke ich mal, auf einem anderen Niveau geführt werden. Und es ist auch schade, dass man diese Debatte gar nicht mehr führen kann. Also selbst so eine Debatte, die ja gar nicht so an den Kern geht. Ich meine, ich glaube, keiner würde eine Partei wählen, nur weil sie gegen oder für ein Social-Media-Verbot ist. Ne? Weil Social-Media-Verbot ist einfach so irrelevant, dass es ja nicht, also weil es einfach, selbst wenn es kommt, es wird einfach keine große Relevanz für unser Leben haben, weil es halt die Probleme nicht löst, weil es aber auch nicht unbedingt eine negative Relevanz hat, ja? Also auch selbst Kinder und Jugendliche. Ja, mal selbst wenn sie es wirklich durchsetzen und es nicht diese Shine-Accounts gibt, dann gehen die halt auf andere Plattformen. Also selbst für die wird es kaum eine Relevanz haben. Und dann fangen sie halt später an. Aber die meisten Menschen werden wahrscheinlich das nicht als Kriterium nehmen, um eine Partei zu wählen. Und trotzdem, obwohl es so ein Thema ist, es gar nicht so an unseren Kern geht, wie andere politische Themen, die ja so an unseren Kern gehen, wie Mietpreisbremse zum Beispiel. Es geht ja an unseren Kern, unserer Existenz zum Beispiel oder Inflation, Lebenshaltungskosten. Es geht ja wirklich an unseren Kern ran. Und diese Debatte, die kann man irgendwie führen, aber bei Social Media wird man direkt mit so einem Hass überschwemmt und egal, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, wird man gleich in so eine Schublade reingesteckt und dafür dann verantwortlich gemacht, wenn andere jetzt einer gegenteiligen Meinung sind. Und das finde ich natürlich total schade. Aber auf der anderen Seite ist es auch interessant, dass diese Debatte so aufgebauscht wird. Das ist ja eigentlich auch mal total interessant.
Ja, nicht nur, dass sie so aufgebauscht wird tatsächlich, sondern auch die Reaktionen, die erfolgen und auch das Wie. Denn ich denke mir jedes Mal, wenn wir in solchen ja Tonlagen tatsächlich auch miteinander diskutieren, welches Vorbild sind wir tatsächlich für junge Menschen? Also wir Erwachsenen haben ein Netz mitgeschafft, in dem der Umgang so ist, wie er ist. Und jeder Einzelne kann sich eigentlich an die Nase greifen und ein Stück das Netz besser machen, wenn er sich anders verhalten würde. Und dann hätten wir wahrscheinlich auch deutlich weniger Probleme, als sie tatsächlich auch im Moment diskutiert werden oder sie tatsächlich auch da sind. Ja. Nina, ich würde gerne noch mal auf deine Buchüberschrift tatsächlich gehen, weil die hat mich tatsächlich getriggert, als ich die gelesen habe und ich gedacht habe, wie kommt jemand dazu, der wissenschaftlichen Hintergrund hat und genau so sachlich argumentieren kann, wie du das auch machst, der viel mit Daten zu tun hat. Warum so eine Überschrift und warum auch so eine Unterüberschrift noch? Warum hast du das so gewählt? Und bitte nicht nur um Verkaufen, weil das ist ja auch so ein Mechanismus, wie Social Media funktioniert. Wie kriegen wir Reichweite? Wie generieren wir die? Und wie stark zahlt eigentlich Polarisierung darauf ein?
Ja, der Titel hat tatsächlich viele getriggert. Das war natürlich ein langer Kampf im Verlag auch, also so wie es halt ist, ne? Also für mich als Person ist es ja erstmal nicht wichtig, wie oft sich das verkauft. Es gibt natürlich immer dieses, wie nennt sich das, das Arschgeweih der Verlage, dieser Spiegel-Bestseller, dass sich das viele schreiben, sich das ja sogar ins Profil. Ich bin Spiegel-Bestseller-Autor und so, ne? Da gibt es ja mittlerweile sogar Debatten, dieses Logo abzuschaffen. Aber da stecke ich gar nicht drin. Das ist auch nicht mein Thema. Ich kenne mich jetzt mit diesen ganzen Verkaufszahlen und so nicht aus. Es gibt zwar Menschen, die wohl angeblich reich werden mit Büchern, aber uns wie Wissenschaftler an der Regel nicht. Im Gegenteil, ne? Man wird eher arm dadurch, dass man so viel Zeit daran schreibt. Auf jeden Fall dieser Titel, also ehrlich gesagt, der Obertitel, mit dem konnte ich direkt total gut leben. Ich hatte erstmal ein bisschen Bauchschmerzen beim Untertitel, weil das Buch ist ja sehr differenziert und gar nicht alarmistisch. Und bei dem Untertitel dachte ich so, boah, der ist total alarmistisch. Und genau darum geht es mir ja nicht, um so eine alarmistische Debatte aufzumachen. Aber im Endeffekt, genau, also der Kampf in den Köpfen finde ich total super, weil es eigentlich genau das beschreibt. Und ich finde auch nicht, dass es alarmistisch ist. Wir haben doch die ganze Zeit Kämpfe in den Köpfen. Die ganze Sozialisation ist ein Kampf in den Kopf. Was sollen wir glauben? Woran wollen wir denken? Was fühlen wir? Wer sind wir eigentlich? Und was kommt von den anderen? Was kommt von mir? Und wie werde ich der ich bin? Und das sind Kämpfe, die ausgefochten werden, gerade in der Kindheit und Jugend. Und da grätschen jetzt die Plattformen mit rein und schreiben da dran mit. Und von daher finde ich ehrlich gesagt, dieser Titel, der greift total gut, weil ich den Kampf in den Köpfen jetzt ehrlich gesagt auch nicht als sowas Negatives interpretiere. Das klingt zwar Kampf, klingt martialisch, aber darauf gehe ich ja auch in der Einleitung ein und so nach Waffen und so weiter. Ich meine natürlich so einen ideologischen Kampf, der in den Köpfen stattfindet. Aber selbst wenn man mal Menschen fragt, die kein Social Media benutzen und die kein Handy haben, die haben auch Kämpfe in den Köpfen. Und das fühlt sich natürlich dann auch mal nicht so gut an, aber darum geht es ja. Identitätsentwicklung ist halt nicht irgendwie immer rosa Welt und Einhörner, sondern ist halt wirklich auch teilweise hart, weil man ja auch an seine Substanz kommt. Wer bin ich eigentlich und was will ich und wer darf ich sein? Diese Fragen, die haben wir uns ja auch schon vor Social Media gestellt. Und das sind halt existenzielle Fragen, in die sozialen Medien hier reingreifen. Deswegen, ich finde, es passt eigentlich sehr gut, weil man kann ja auch die Welt immer schönreden und alles ist nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber so in der aktuellen Zeit ist es ja noch viel stärker. Also ich kenne eigentlich niemanden, der keine Kämpfe in den Köpfen hat. Aber okay, denn das Zweite ist der Untertitel, wie TikTok, Instagram und Co. unsere Kinder manipulieren. Ja, alarmistisch und so. Aber so wie TikTok und Instagram und auch andere Plattformen agieren, manipulieren sie doch. Sie setzen ja an den psychischen Grundbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen beziehungsweise an den Menschen und versuchen diese psychischen Sehnsüchte, die wir alle haben, die Sehnsucht nach Vernetzung, nach Bindung, nach Zugehörigkeit und die Sehnsucht auch sich kompetent und autonom zu fühlen, die wir alle haben, die versuchen sie so zu manipulieren, dass sie uns nicht mehr von den Plattformen weglassen und wir auf diesen Plattformen bleiben und immer mehr machen. Was aber hoffentlich in dem Buch ganz stark hervorgeht, ist, dass ich nicht wie andere in dem Feld so eine alarmistische Social Media ist ganz schlimm und Handys sind das Schlimmste auf der Welt. Nur ich nutze es und Erwachsene dürfen es nutzen, aber für die Kinder ist es das Allerschlimmste, nämlich gar nicht. Sondern dass ich Social Media eigentlich ziemlich cool finde, sich auch so zu vernetzen zu können, auch in Situationen, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, weiß nicht, man hat aus körperlichen Gründen nicht die Möglichkeit rauszugehen oder aus anderen Gründen oder sitzt im Dorf und queere Menschen im Dorf, die sich irgendwie vernetzen wollen oder Menschen, die sich zu groß, zu dick, zu klein, zu dünn fühlen. Und das ist uns ja alles gerade in der Pubertät irgendwie so mitgegeben, dass wir immer denken, dass wir nicht gut genug sind und dann das Gefühl bekommen, hey, hier sind andere, die haben die gleichen Gedanken, oh, mit denen tue ich mich zusammen und ich fühle mich gleich mal viel besser, beziehungsweise eben auch für politische Gleichheit. Also ich meine, Social Media ist entstanden, da gab es den arabischen Frühling, dann gab es die MeToo-Debatte, dann gab es Body Positivity, so viele positive Dinge, die also aus meiner Sicht positiv, wo sich Menschen zusammengetan haben und sich für eine Gerechtigkeit in der Welt eingesetzt haben, nur durch Social Media. Und das ist ja heute, das ist doch ein wahnsinnig sinnvolles Werkzeug, das heute so toll unsere Welt bereichern kann. Auch wir reden ja ganz viel über politische Selbstwirksamkeit. Mit Social Media kann die politische Selbstwirksamkeit so wunderbar gesteigert werden. Worum es mir in diesem Untertitel geht, ist tatsächlich, dass es aus dem Ruder gelaufen ist. Und zwar, weil wir eben Social Media, also die Wirkmächtigsten, ja in die Hände von Tech-Konzernen gegeben haben, die hier meines Erachtens wirklich ein übles Unwesen treiben. Das hört sich jetzt alarmistisch an und so. Aber da stehe ich auch zu. Also ich denke, Social Media, ich bin ein sehr großer Freund von Social Media. Ich finde es richtig toll. Aber so wie es jetzt läuft mit TikTok und Instagram und auch Discord und Roblox, die ja gar nicht in diesem Verbot mit drin sind zum Beispiel. Und YouTube war ja auch mal richtig toll. Und ich finde YouTube auch immer noch toll, wo Lehrer eben Wissen zur Verfügung stellen. Wie heißen sie, Mr. Wissen to Go oder dieser Mathematiklehrer, der zum Beispiel richtig toll erklärt, mathematisches Wissen dort zur Verfügung stellt, wo Kinder, die das noch nicht verstanden haben in der Schule, sich das aneignen können. Das ist super. Aber YouTube hat ja auch angefangen, diese personalisierten Feeds eben zu installieren und auch diese. Und was ich halt damit sagen will, an sich finde ich Social Media toll, aber die großen Plattformen, die sehr stark dominieren, das ist aus dem Ruder gelaufen. Und ich denke, dass es den Plattformen auch sehr bewusst ist, dass sie ganz gezielt die Kinder manipulieren. Wir wissen ja mittlerweile auch von den Facebook-Files und so weiter. Und Frances Haugen, das ist ja nun auch schon alt, aber die eben, also ja, Personen, die in den Konzernen gearbeitet haben, die dann eben auch herausgefunden haben, beziehungsweise darüber berichten, dass hier eben gezielt solche manipulativen Mechanismen auch eingesetzt werden. Von daher kann ich mit diesem Titel sehr gut leben, so. Was und um die Verkaufszahlen geht es mir jetzt ehrlich gesagt nicht als Wissenschaftlerin, sondern mir war eher wichtig, dass ich gute Rezensionen kriege. Und die habe ich bekommen, also von den guten Blättern. Und ich weiß zum Beispiel, in der Süddeutschen Zeitung habe ich eine sehr gute Rezension bekommen von dem Moritz Baumstieger. Und der hat am Anfang auch, glaube ich, erstmal sehr über den Titel gestolpert und war dann sehr erleichtert, so wie ich ihn wahrgenommen habe, dass es eben nicht alarmistisch ist. Und so klingt es eben auch in der Rezension. Und darüber bin ich sehr froh. Deswegen hätte ich auch so ein alarmistisches Buch nicht geschrieben, weil das wäre eher meine Befürchtung gewesen, schlechte Rezensionen zu kriegen.
Also ich bin auch sehr froh, weil wenn ich mit dir rede, kann ich da doch bei ganz vielem nicken und ja sagen. Das beruhigt mich auch.
Also als du das Buch gesehen hast, dachtest du, oh, jetzt hat sie auch so eine...
Ja, ich habe das Buch gesehen und habe gedacht so, oh nein, bitte, bitte nicht noch jemand, der genau in diese Kerbe schlägt, weil die Kerbe wird ja gerne genommen, um tatsächlich auch das Thema Angst so stark zu schüren.
Und ich finde die auch, Angst hatte ich auch bei dem Titel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dann habe ich gedacht, ach, so einen Titel kann man ja auch nicht mega komplex machen, ne?
Also ja, aber, es braucht Einordnung. Und ich glaube, das ist nochmal was ganz Essentielles, weil Menschen sehr, sehr stark über das Thema Angst kommen. Und Angst, gerade bei dem Thema, wenn man natürlich solche Headlines hat mit, man erlebt hier Hinrichtungen und man kann da sozusagen auch nichts tun oder man entkommt keiner Hinrichtung, wenn man auf Social Media geht. Das sind natürlich Dinge, die extrem Angst machen, weil keiner möchte, dass sein Kind sowas natürlich erlebt. Aber ich stelle immer die Frage, welche und wie viele Kinder erleben das denn tatsächlich? Und ich finde, das ist auch eine berechtigte Frage, weil ich rede mit ganz vielen und interessanterweise hat mir das noch keiner gesagt oder er hat explizit danach gesucht.
Was jetzt zum Beispiel, was meinst du?
Mit dem Thema Hinrichtungen tatsächlich auch.
Okay, Hinrichtung, ja. Ja, aber dann ist es doch vielleicht ganz gut, die Menschen mit dieser Angst zu catchen und dann zu zeigen, hey, man kann sich doch total selbst ermächtigen dadurch. Und das sieht man ja schon in den ersten Zeilen an dem Buch.
Was mich vielleicht noch interessieren würde, weil du hast ja gerade darüber gesprochen, es gibt diese manipulierenden Mechaniken und wahrscheinlich werden wir den Algorithmus nicht mehr ändern können. Das heißt, wie gehen wir damit jetzt irgendwie in Zukunft um? Wenn wir uns angucken, dass fast alle Jugendliche oder irgendwie 63% ungefähr ihre ganzen politischen Nachrichten von Social Media bekommen, wie müsste sich denn politische Bildung oder auch Medienbildung verändern in der Schule, um diesem Algorithmus praktisch entgegenzuwirken?
Ja, also erstmal vielleicht nochmal einen Punkt, vielleicht unterscheiden wir uns bei dem Punkt. Also ich bin nicht so hoffnungslos, dass wir die Algorithmen nicht ändern können, weil sie sind im Endeffekt illegal. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben. Und es ist für mich auch so ein Grund, dass ich das geschrieben habe, ist zu zeigen, wir müssen was tun. Und wir müssen nicht Social Media verbieten oder Handys, sondern wir müssen diese Algorithmen endlich mal abschaffen und diese furchtbaren Inhalte, die da verbreitet werden, also antisemitische, gewaltverherrlichende, misogyne und so weiter. Und das können wir auch. Es gibt die Gesetze, wir müssen sie bloß durchsetzen. Und ich denke auch tatsächlich, ich bin einfach wirklich ganz fest davon überzeugt, dass wir die Familien und die Schulen das nicht alleine lösen können, sondern die sind mittlerweile so suchttreibend, nenne ich es jetzt mal platt gesagt, dass man dagegen kaum ankommt, alleine, wenn wir mal uns Kinder und Jugendliche angucken, die es ein bisschen schwieriger haben. Deswegen, wir müssen ja alle Kinder und Jugendlichen mitdenken und alle Familien. Und das nur auf die Schulen wieder abzuschieben und die Kinder und Jugendlichen und die Familien und die Eltern sind ja sowieso immer an einem schuld, finde ich extrem schwierig, weil wir wollen ja als Gesellschaft funktionieren und als Gesellschaft, gesellschaftlichen Frieden. Also deswegen, ich glaube, das ist der Kern. Aber das können wir natürlich nicht. Das können wir nur, indem sie es immer wieder sagen. Setzt den DSA um und zwar konsequent. Es gibt ihn und verschärft ihn im Zweifel noch. Und die DSGVO, es ist ja auch alles nicht DSGVO-konform. Wir müssen als Wissenschaftler so penibel immer an die DSGVO halten, dass unsere Forschung einfach um Jahrzehnte gefühlt, Jahre verzögert wird, weil es so aufwendig ist. Und die Konzerne, die übergehen das einfach alles und dominieren uns total. Also es kann doch nicht sein. Es ist so eine Schieflage. Das kann einfach wirklich nicht angehen. Die ignorieren es und es passiert ihnen nichts. Wenn ich als Wissenschaftler so agieren würde, dann würde ich meine Position verlieren. Aber deswegen der Punkt ist ganz wichtig, dass du es nochmal ansprichst. Natürlich müssen wir in den Schulen, in den Familien auch was tun. Ganz wichtig, weil selbst wenn der DSA und so umgesetzt werden, also digitale Bildung hat ja nicht nur mit Social Media zu tun, sondern und wir müssen ja die Resilienz von Kindern und Jugendlichen stärken und wir leben in einer postdigitalen Welt. Mit KI und allem wird es andauernd neue Dinge geben, die eine Bedrohung auch darstellen werden oder beziehungsweise auch neue Chancen sind. Also es ist einfach eine sehr dynamische Welt. Und ich bin eine ganz große Verfechterin, wisst ihr ja auch, ne, davon, dass wir die digitale Bildung vermengt mit der politischen Bildung stärken an den Schulen. Und das heißt, dass es eben systematisch durchgesetzt wird, also umgesetzt wird, durchgängig von mindestens ab der Oberschule, durchgängig jedes Jahr, nicht nur irgendwie immer mal so, weiß nicht, in der 8. Klasse eine Stunde oder so. Und auch klar gemacht wird, was eben hier behandelt wird. Also nicht, dass man mal über einen Influencer redet, sondern dass eben auch wirklich Digitalkompetenzen vermittelt werden. Und Eltern und Familien müssen darin gestärkt werden, dass sie die Möglichkeit haben, für ihre Kinder da zu sein, den Kindern die Hobbys zu ermöglichen, die sie wollen, ihnen zuzuhören, Zeit für sie zu haben. Und die Bindung zu stärken, weil Bindung ist natürlich auch A und O. Das ist ja auch so der Kern, die Argumentation in dem Buch. Ich gehe ja sehr stark über Bindungstheorie in dem Buch, dass Bindung das A, der Kern des Menschseins, kann man mir auch jetzt als, aber sehe ich auch nicht als populistisch an, das ist der Kern des Menschseins. Wir vergessen es bloß irgendwie, je älter wir werden, wie wichtig Bindung ist. In den ersten Lebensjahren sterben die Kinder, wenn sie keine Bindung haben. Und später werden wir auch unglücklich und psychisch krank, wenn unsere Bindungen nicht gesund sind. Und es ist der Kern, unser Kern. Und wenn wir hier Bedingungen schaffen, in denen eben Familien diese Bindung so leben können, dass es zu mehr Gesundheit führt, dann ist es auch ein Resilienzfaktor und ein Faktor dafür, der dazu führen kann, dass Kinder und Jugendliche eben ja einen sehr gesunden Umgang mit digitalen Endgeräten und Social Media haben. Also, aber du wolltest jetzt noch mehr auf die schulische Bildung, oder? Aber hast du da noch konkrete Nachfragen?
Ja, wenn du zum Beispiel eine bildungspolitische Maßnahme praktisch von heute auf morgen umsetzen könntest, was wäre das denn für dich und warum?
Es wäre, dass eben digitale und politische Bildung als Gegenstandsbereich, nenne ich es jetzt mal, ob es ein Schulfach ist oder nicht, ist mir ehrlich gesagt egal, weil diese Schulfachdiskussion, die führe ich nicht mit. Als Gegenstandsbereich, nicht als Querschnittsthema, sondern als eigenständiger Gegenstandsbereich, mindestens ab der Oberschule durchgängig unterrichtet wird, wie ein Kernfach, wie Mathematik, neben Mathematik und Deutsch und so. Und ein zweiter Punkt wäre, dass alle angehenden Lehrkräfte, also damit verbunden, ich darf ja nur eine, aber ich verbinde das jetzt einfach mal charmant damit, dass alle angehenden Lehrkräfte da drin geschult werden, weil diese Themen ploppen ja nicht nur im Politikunterricht oder Medien, in der Medienbildung auf, sondern die ploppen ja auch im Sportunterricht auf, im Musikunterricht etc. Die Herausforderung, sodass alle angehenden Lehrkräfte zumindest wissen und ein Gefühl dafür entwickeln, was, also der Beutelsbacher Konsens zum Beispiel, ab wann halt Lehrkräfte auch einschreiten müssen, eingreifen müssen, wo die Meinungsfreiheit endet, all diese Dinge und wie mit digitalem Hass umzugehen ist etc. So, dass alle angehenden Lehrkräfte da drin geschult werden und da eben dann auch eine Kompetenz erwerben und Schülerinnen und Schüler das als eigenen Kernbereich bekommen. Das wäre so mein Ding. Und warum ist jetzt, glaube ich, im Gespräch schon klar geworden. Ich habe jetzt so viel geredet. Ich weiß nicht, Nina, du wolltest vielleicht auch nochmal erzählen.
Genau, also ich wollte da auch nochmal reinspringen, weil ich quasi jetzt gerade hier saß und gedacht habe, so ja, da trifft ganz viel auch zu dem zu, was wir bei Digital School Story tatsächlich machen. Ja. Und auch wirksam nachweisen können, was sozusagen passiert. Nämlich, dass einerseits die Kompetenzbildung bei Lehrkräften vorangeht, die Lernmethode Digital School Story in der Schule anzuwenden und gleichzeitig dieser Blick sich verändert auch auf Social Media und die Nutzung tatsächlich den Jugendliche kriegen und damit am Ende auch zu Verhaltensänderungen führt. Das, was ich mich frage, was du ja auch im Moment sozusagen auch vielleicht auch mitbekommst, auch auf bundespolitischer Ebene, es gibt ja auch eine Kommission, die eingesetzt wurde, die sich damit beschäftigen soll. Und ich würde gerne nochmal beleuchten, was heißt es denn eigentlich, wenn Politik sich so stark schon auf Themen einschießt, die eigentlich wissenschaftlich auch mit evaluiert werden sollen, wirklich die untersucht werden sollen. Wie kann sowas eigentlich noch neutral oder kann sowas überhaupt noch neutral passieren für Wissenschaft und wie kann Wissenschaft neutral eigentlich die Aufgabe wirklich wahrnehmen, wenn tatsächlich politisch schon solche Färbungen passieren? Wie schätzt du sowas ein, selbst als Wissenschaftlerin, Nina? Das würde mich total interessieren noch.
Also welche Färbung meinst du jetzt konkret?
Wir sprechen ja über die Verbotsdebatte, wir sprechen, welche Auswirkungen wir kriegen von jedem, von sehr vielen Politikern mitgeteilt, was sozusagen in jedem Bundesland eigentlich, wie sie dazu stehen. Das lässt ja wenig Raum zu sozusagen auch wirklich wissenschaftlich fundiert Erkenntnisse hinterher vorzustellen, ohne die nicht schon im Vorfeld in bestimmte Richtungen zu färben. Was bedeutet das denn für freie wissenschaftliche Arbeit heute, wenn Politik so agiert?
Also ich muss sagen, bislang habe ich den Eindruck, dass wir in unserer freien, dass die Freiheit von Wissenschaft sehr hoch gehängt wird, auch von Politikern, dass wir hier auch diese Freiheit bekommen. Bislang habe ich wirklich nur sehr positive Erfahrungen gemacht, mit allen Parteien aus dem demokratischen Spektrum und Politikern, auch in den Diskussionen. Ich war ja oft schon mit Politikern auch im Radio zum Beispiel oder auf Podiumsdiskussionen aus unterschiedlichen politischen Parteien, sehr respektvoll. Und man wird schon tendenziell eher in eine politische Richtung gepackt. Und es gibt auch immer so dieses Nachbohren. Das liegt daran, dass eben Politiker oft auch so ticken. Aber ich muss sagen, dass ich den Eindruck habe, dass hier die Freiheit von Forschung und auch Lehre sehr hochgehängt wird. Und ich fühle mich hier bislang gar nicht. Also man macht sich manchmal so den Gedanken, was sagt denn jetzt hier die und die Partei, wenn ich jetzt hier eigentlich ein Ergebnis diskutiere, das komplett in eine andere Richtung geht. Aber die Erfahrung habe ich so noch nicht gemacht. Okay. Und auch wenn es mal Konflikte gab, die es auch schon mal gab wegen Forschungsergebnissen, dann war es nicht so, dass man da verbrannt war, sondern es war immer ein sehr konstruktiver Umgang miteinander. Und da bin ich doch immer sehr froh, in einer Demokratie zu leben. Also da bin ich sehr positiv, muss ich sagen. Und da bin ich auch sehr froh drüber.
Ich finde es tatsächlich beruhigend und auch zuversichtlich auf das, was die Kommission auch an wahrscheinlich jetzt schon ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt hat, was da auch rauskommen soll. Und vielen Dank auch nochmal da für die Einordnung. Ich würde gern abschließend mit dir nochmal reinspringen in das Thema Schule. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, was ist denn da hängen geblieben? Gibt es da noch was, was dir sofort in Sinn kommt, wenn du an Schule denkst?
Die Theater-AG. Ich war sehr positiv. Ich war immer ein sehr schüchternes Mädchen in der Schule und die Theater-AG hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, auch, dass ich meine Meinung äußere. Von daher ist es ein Aspekt, an den ich sehr viel zurückdenke. Ich war immer eher so das brave Schulmädchen mit den guten Noten, das sich aber aus Angst nie gemeldet hat. Und ich weiß, über die wird immer sehr gerne gelacht und abfällig geredet. Aber die Theater-AG hat mir daraus geholfen. Von daher, ja.
Ein schönes Beispiel, wie Schule helfen kann, Partizipation und nachher auch Kollaboration vielleicht auch mit zu ermöglichen. Vielen, vielen Dank für die guten Einblicke, die du uns gegeben hast, für das Teilhaben lassen auch deiner Gedanken, was dich aktuell umtreibt. Und Eliot, hast du noch eine abschließende Frage an Nina? Sonst hat Nina das letzte Wort.
Was mich noch interessieren würde, du hast jetzt relativ viel zu dem Ding geforscht. Gibt es denn noch eine Frage, die du noch gar nicht beantworten konntest, die dich aktuell immer noch beschäftigt?
Ja, es gibt ja wahnsinnig viel Forschung gerade, die halt auch sehr entsteht. Und gerade so zu den Kausalitäten gibt es noch nicht so viel Wissen. Da ist das Buch jetzt natürlich nicht so drauf eingegangen. Auch meine eigenen Forschungen sind sehr, das ist mir noch aufgefallen, es lesen ja doch einige Wissenschaftler mein Buch. Also wenn ich nochmal eine Neuauflage davon produziere, dann wird es auf jeden Fall einen wissenschaftlichen Anhang geben, weil ich jetzt schon Nachfragen kriege zu den Abbildungen und so weiter, ne? Wo natürlich ein paar differenziertere statistische Analysen schon dahinter stecken. Und dass man das halt nochmal ein bisschen anders einordnet, aber es ist tatsächlich eher geschrieben von mir an ein anderes Publikum als an Wissenschaftler. Aber dadurch, dass ich halt eher in der Wissenschaft bekannt bin, hätte ich es mir eigentlich auch schon denken können. Aber ich hoffe eigentlich ja, dass ich damit andere erreiche. Aber okay, deine Frage ging ja dahin, also Ursachen, Kausalitäten, die sind natürlich wenig geklärt. Bei vielen Sachen ist es auch gar nicht so wichtig, finde ich, jetzt rauszufinden, ob jetzt, also was bedingt, weil bei vielen Sachen ist es irgendwie klar, dass sich das wechselseitig bedingt, wie in einer Spirale, ne? Da muss man jetzt auch nicht umfangreiche Ursachen-Wirkung-Studien machen, aber doch so längsschnittliche Designs, also die über Zeit immer wieder messen und dann wirklich gucken, gehen eher Extremisten auf die Plattform oder wird man dann eher extremistisch und wie führen dann tatsächlich diese ganzen Videos auf TikTok oder so zu politischen Einstellungen, also diese Sachen. Und zur Smartphone-Sucht, da haben wir jetzt doch dieses Ergebnis, das erstmal sehr heftig klingt mit 60%, die über diese Schwelle kamen. Aber da zeigen ja internationale Studien auch sehr, sehr ähnliche Ergebnisse. Da müsste man auch hier nochmal sich dann einigen auf ein bestimmtes Messinstrument, denn da gibt es unterschiedliche. Und ich finde, man kann jetzt nicht die Skala nach oben verschieben, sondern das wird man beim Alkohol ja auch nicht machen. Jetzt sind 80% der Bevölkerung alkoholabhängig. Da müssen wir mal schnell verschieben, damit es nicht so viel aussieht. Also das können wir auch nicht bei der machen. Das wurde mir nämlich schon vorgeschlagen. Aber wir müssen da halt dann tatsächlich auch gucken als Wissenschaftler, was, weil es ist ja nicht wie Alkohol. Also wir können ja hier nicht mit einer Entzugsklinik wie bei Heroin oder Alkohol, es ist ja irrsinnig, auch dieser Vergleich. Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, es wirkt wie Heroin, also sorry. Brauchen wir gar nicht weiter darüber zu diskutieren. Aber trotzdem da weiterzukommen und zu gucken, eben wie kann man das verhindern. Ne? Also klar durch die Algorithmen, aber da werden sich ja auch noch andere Sachen mit reinspielen. Das wären Punkte, ja. Ich muss ja leider los. Ich bin schon seit 14 Uhr eigentlich in einem anderen
Raum. Deswegen. Wir sagen vielen Dank für den Austausch und wünschen allen Hörerinnen noch auch einen spannenden Austausch mit dem Podcast. Danke.
Ich danke euch für die Einladung und ja, ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, bestimmt, wenn wir uns sehen.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.